Burnout. Kennst du dieses Buzzword? Fast die Hälfte der deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fühlt sich in ihrem Alltag häufig ausgebrannt. Laut einer Studie des Dienstleisters Buchhaltungsbutler in Zusammenarbeit mit DataPulse Research sind etwa 23% der deutschen Arbeitnehmer sehr oft geistig erschöpft. Weitere 21% fühlen sich die Hälfte der Zeit psychisch ausgebrannt. Damit sagen wir willkommen zurück zum Matching Talents Podcast. Heute sprechen wir mit Psychologin und Resilienzbotschafterin Dr. Donja Gilan über Themen wie zum Beispiel, wie Resilienz sowohl im beruflichen Alltag als auch in Krisensituationen gestärkt werden kann, wie die Viertagewoche zu bewerten ist und vieles, vieles mehr. Los geht's! Dr. Donja Gilan, Psychologin, Dozentin, Coach, Beraterin und Resilienzbotschafterin. Herzlich willkommen beim Matching Talents Podcast.
Ja, ich freue mich. Hallo.
Ja, Donja, ich glaube, die Liste kann man bei dir ein bisschen länger noch fortführen. Ich würde aber noch gerne eine Ergänzung machen. Und zwar bist du Expertin in den Bereichen transkulturelle Psychotherapie, Migration und Akkulturation. Dennoch habe ich dich auf dem Digital Ethics Summit der Rheinischen Post kennengelernt. Und da hast du über das Thema KI als kognitives Artefakt gesprochen. Wie ordnest du deinen Speaker-Vortrag in deine bisherigen Arbeiten ein?
Ja, eigentlich ordne ich das so ein, dass die digitale Revolution mit der künstlichen Intelligenz ja einen neuen Anpassungsprozess an Menschen stellt. Ne? Insbesondere, glaube ich, an ältere Menschen, die vielleicht mit der Technik nicht so extrem in Kontakt kommen wie jüngere Menschen. Aber insgesamt stellt es ja gerade für den Arbeitsbereich, aber mittlerweile auch für unser Privatleben eine Umwälzung dar. Und Resilienz hat ja immer etwas damit zu tun, wie man sich an neue Gegebenheiten, Geschehnisse, aber auch an den gesellschaftlichen Wandel anpasst, sodass man quasi dieses Thema Resilienz auf ganz unterschiedliche Felder bespielen kann. Und KI ist natürlich besonders interessant, weil KI ganz stark sich auf unsere Gedankenwelt, auch auf unsere Emotionen auswirkt. Und wenn diese Einflüsse bestehen, dann steuert das auch ein bisschen unser Verhalten. Und der Psychologe von Haus aus setzt sich ja sehr stark mit dem auseinander, was Menschen denken, wie Menschen funktionieren, wie sie von ihren Emotionen geleitet werden. Und deshalb hat das Thema sehr gut auch in diesen Kontext gepasst.
Und wenn wir mal so ein bisschen darüber sprechen, Donja, wie du die Balance zwischen Vorteilen, die die KI liefert, aber auch die Risiken für den menschlichen Verstand, für die Autonomie, Selbstständigkeit betrifft. Wie bewertest du das?
Also ich glaube, KI bringt übergeordnet sehr viele Chancen mit sich. Denn ich glaube, dass Wissen und auch Lösungswege schnell transportiert werden können und insbesondere für vulnerable Gruppen schnell greifbar werden. Also ich meine Menschen, die vielleicht keine Möglichkeit haben, ihren Kindern Nachhilfe anzubieten, da kann man KI einsetzen. Wenn wir jetzt in andere Länder gehen und schauen, Menschen, die komplett depriviert sind von Lernmöglichkeiten, ne, die beispielsweise nicht zur Schule gehen können oder Schwierigkeiten haben, in der Bildung voranzukommen, da gibt es auch Möglichkeiten, wie KI einsetzbar ist. Also ich glaube, dass es im Sinne der sozusagen bei Ausbalancierung von sozialer Ungleichheit sehr gut eingesetzt werden kann, gerade im Bildungssystem. Im individuellen Bereich sehe ich häufig auch Gefahren, wenn man KI sozusagen übermäßig intensiv nutzt. Also wir sehen es ja bei der jüngeren Generation, dass jede Frage der ChatGPT beispielsweise gestellt wird und man dann auf Basis dieser Antworten auch stark sozusagen sein Leben ausrichtet. Und mittlerweile wissen wir ja auch, dass Menschen quasi KI benutzen, um emotional sich auszulassen, um sich auszutauschen, um in Krisensituationen Fragen zu bekommen, also tatsächlich wie ein Gesprächspartner KI nutzen. Und da sehe ich große Gefahren, weil einmal der Kontakt zu Menschen dadurch reduziert wird und auf der anderen Seite natürlich KI auch immer sozusagen in der Form, in Form eines Algorithmus antwortet, nämlich so, wie ich auch sozusagen meine Informationen eingebe. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass das System so verändert wird, dass eben auch unterschiedliche Informationen einem gegeben werden. Und das ist ja nach wie vor nicht so, sondern KI-Programme antworten ja sozusagen jetzt, wenn man ein privates Problem schildert, in der Form, wie man auch Informationen eingibt, also in Form einer bestätigenden Antwort. Und ich glaube, da besteht beispielsweise die Gefahr, wenn man es für Lösungswege innerhalb von persönlichen Krisen beispielsweise nutzt. Also ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Facetten. Was wichtig ist, ist, dass man sowas wie eine Kompetenz im Umgang dafür sozusagen vermittelt, in Schulen, aber auch in Arbeitsstätten. Und das Allerwichtigste ist, glaube ich, dass wir die Zeiten haben, wo wir uns nicht mit KI beschäftigen, sondern sozusagen in unserer analogen Welt unterwegs sind und unsere Erfahrungen machen, Lösungswege selbst suchen, anstatt eben diese Möglichkeiten, die man durch KI hat, sofort in Anspruch nehmen.
Wie meinst du das konkret, Sonja? Mach das mal ein bisschen anfassbarer. Zum Beispiel, eine Person hat jetzt keinen zum Beispiel Platz mehr beim Psychologen bekommen. Dann tippt man eben entsprechend die Fragestellung einfach bei ChatGPT an und versucht dann quasi Lösungen zu finden, wie man mit der entsprechenden Krise, in der man sich befindet oder dem Umstand umgehen kann. Also quasi wie so ein digitaler Psychologe, wenn du so willst.
Genau, viele nutzen das so. Es gibt ja dann nochmal spezifische Programme, die ja beratend eigentlich ganz gut sozusagen erste Handreichungen geben können. Also wenn du ein Problem hast, dann sprich mit jemandem darüber oder hol dir fachliche Hilfe. Also zur Einordnung und zur Orientierung gibt es ja schon Programme, die ja auch quasi im psychologischen Kontext Anwendung finden. Aber wenn ein Mensch ausschließlich auf diese Programme zurückgreift und das vielleicht auch nicht das wirkliche Programm ist, um private Probleme zu besprechen, dann glaube ich, ist da eine Gefahr, weil man weiß ja nicht, welche Lösungen angeboten werden. Und auf der anderen Seite minimiert sich zunehmend der Kontakt mit anderen Menschen. Also Beispiel, bevor es KI gab, bin ich ja, habe ich vielleicht meine Freunde gefragt, was sie mir raten. Über die Freunde habe ich einen Perspektivenwechsel bekommen. Wenn ich jetzt immer und sehr schnell, auch die Verfügbarkeit ist ja sehr hoch, sofort sozusagen KI zu fragen, welche Lösung bietest du mir, dann führt es das dazu, dass ich kognitiv sozusagen auch verflache langfristig, weil ich mir ja selbst nicht mehr diese Gedankengänge mache, Lösungswege zu suchen. Das ist sozusagen eine psychologische Gefahr, die ich darin sehe.
Das heißt, wenn wir darüber sprechen, inwiefern sich quasi KI und dieser Algorithmus, den wir teilweise auch selber mit einspielen und beeinflussen, auf die psychische Resilienz auswirkt, dann wird es ja tendenziell nicht besser, wenn du so willst. Ne? Wenn du sagst, es verflacht dann irgendwann, bin ich dann irgendwann nicht mehr so resilient wie zuvor, wenn ich immer so schnell quasi immer die Antworten parat habe.
Ja, also es kommt darauf an, natürlich, wie ich denn das nutze. Wenn ich mir eine Orientierung hole, die aber dann in meinem realen Alltag einsetze, ne? Wenn mir empfohlen wird, besprich das mit jemandem aus deinem Freundeskreis oder hol dir fachliche Hilfe. Wenn ich dann diese Lösungswege in die Realität reintrage, dann ist es ja eine gute Orientierungshilfe. Und dann müssen, wie gesagt, das auch die richtigen Programme sein, die psychologische Beratung beispielsweise geben. Aber es ersetzt niemals, zumindest aktuell nicht, den wirklich tiefgreifenden, das wirklich tiefgreifende Gespräch mit einer anderen Person, mit einem Psychologen, mit einem Therapeuten. Und wenn das komplett wegfällt, dann sehe ich schon eine große Gefahr, dass Kompetenzen einfach auch im Stillstand bleiben, ne? Weil wir brauchen ja die Auseinandersetzung und die Grenzerfahrung, wo wir merken, ja, hier muss ich ja eine neue Kompetenz erlernen oder hier komme ich an meine Grenze und muss wissen, wie ich mich regeneriere. Wenn ich aber ständig sozusagen Lösungen vorgespielt bekomme, entwickle ich mich gar nicht mehr in meinen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und da muss man, glaube ich, die Balance halten und es als ergänzendes Instrumentarium nutzen, aber dann in der Realität auch anwenden, wenn beispielsweise gute Lösungsvorschläge hervorgebracht werden.
Also ein bisschen mit Vorsicht genießen und auch so ein bisschen, ja, nicht limitieren, wenn du so willst, ne? Dass man sowohl seinen menschlichen Verstand weiterhin nutzt, als auch die soziale Interaktion mit seinen Mitmenschen, mit seinem Umfeld, plus dann entsprechend selbst darüber nachdenkt, wenn man so will. Das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Ja, Donja, KI, das war so, wie wir uns kennengelernt haben quasi. Du hast aber auch viel mehrere Projekte und Arbeiten nebenbei. Bei uns im Podcast reden wir ja sehr viel über die Themen rund um die Karriere, beziehungsweise egal, irgendwie, ob das das Feedbackgespräch mit deinem Vorgesetzten ist oder eine Konfliktsituation im Team oder gar du bist im Bewerbungsprozess und hast jetzt schon die 80. Absage bekommen, jetzt mal sehr, sehr hochgespitzt, oder gar du bist in einem Neukunden-Akquise-Prozess, weil du im Vertrieb zum Beispiel zuständig bist. Wie können unsere Talente ihre Resilienz fördern und stärken, um quasi mit ganz konkreten Niederlagen besser umgehen zu können?
Ja, also es gibt eine Fülle an Strategien. Es gibt nicht so ein Patentrezept. Der Start des Umgangs mit Herausforderungen oder Potenziale ausweiten und die auch gut einsetzen zu können, das hat ja alles was mit Resilienz zu tun, ist der Start ist, sich selbst gut zu kennen. Und wie lernt man sich selbst gut kennen? Indem man eine Connection zu sich aufbaut. Und da kommen wir zu dem Stichwort Selbstmitgefühl, Self-Compassion. Also wenn ich mich gut kenne, meine Grenzen gut kenne, wenn ich weiß, wie reagiere ich, wenn ich Stress habe, was sind die Vorzeichen meines Stresses und welche Bewältigungsmöglichkeiten kann ich einsetzen und habe auch vielleicht Erfolge schon erzielt in der ja, Umsetzung von Herausforderungen, dann ist das so der erste Schritt, weil ich habe dann ein Gefühl dafür, wie ich funktioniere. Und dann gibt es eine Reihe von Resilienzfaktoren und Mechanismen, die in der Forschung identifiziert wurden. Dazu gehört zum Beispiel Selbstwirksamkeit. Also das ist eine Einstellung, wo ich davon ausgehe, wenn ich eigene Kompetenzen einsetze in einem Feld, habe ich auch Einfluss auf das Ergebnis einer Situation. Und Selbstwirksamkeit ist ziemlich zentral für den beruflichen Bereich, aber es hängt auch von dem Arbeitgeber ab, ob er mir Spielraum gibt, dass ich beispielsweise selbstwirksam handeln kann. Selbstwirksamkeit entsteht dadurch, wir hatten das gerade das Thema bei KI, indem ich selbst Blockaden, Hürden, Herausforderungen, Misserfolge, versuche mit diesen umzugehen und lerne mich quasi nach solchen Ereignissen wieder aufzubauen. Und dann auch weiß, wenn ich Erfolge erzielt habe, dass das mit mir zusammen, mit mir selbst zusammenhängt und nicht irgendwie andere Faktoren dafür ursächlich mache. Und da geht es um Attribution, also wie schreibe ich eigentlich den Dingen in meiner Umwelt Gründe zu, ne? Wenn ich, es gibt viele Menschen, die haben Erfolg und dann sagen sie, ach, das war jetzt die Tagesform oder ich hatte Glück gehabt, ne? Es gibt aber Menschen, die sagen, nee, ich habe das und das eingesetzt, jene Kompetenz, diese Fertigkeit und dadurch habe ich dieses Ziel erreicht. Das heißt, es ist einmal eine Einstellungsebene, ich bringe Kompetenzen mit, die setze ich ein und ich kann auf ein Ergebnis Einfluss ausüben. Und auf der anderen Seite brauche ich aber das Betätigungsfeld, wo ich eben diese Kompetenz entwickeln kann. Und da ist der Alltag das beste Resilienztraining, muss man sagen. Wenn wir morgens aufstehen, haben wir eine Fülle von kleinen Resilienzproben, die uns das Leben eigentlich stellt. Und da können wir sehr gut lernen, zu sehen, wie reagiere ich auf Stress, wie gehe ich mit meinem Gegenüber um, wo merke ich, da komme ich an meine Grenze und brauche vielleicht soziale Unterstützung. Von daher würde ich sagen, der Alltag und das tatsächliche Leben sind eigentlich das beste Resilienztraining. Und wenn man diese Perspektive auf den Alltag wirft oder gar auf ja, sehr große, herausfordernde Situationen, die auf uns alle ja im Leben zukommen, dann gewinnt man ein Gefühl dafür, wie man mit herausfordernden Situationen umgehen kann. Und jetzt auf dem beruflichen Bereich würde ich nochmal sagen, ist sehr wichtig, dass man quasi, wenn man zum Beispiel beim Berufseinstieg ist, hat man ja ganz häufig Selbstzweifel. Es kommt ja ein komplett neuer Lebensbereich auf einen zu, dass man dort einen Mentor hat. Da kommen wir wieder zum Stichwort soziale Unterstützung. Das muss, kann auch ein informeller Mentor sein, ne? Aber jemand, der beruflich erfahren ist und mit dem ich meinen beruflichen Einstieg besprechen kann, mit dem ich das reflektieren kann, wo ich ein Feedback bekomme und wo ich auch eine Modellfunktion, also so ein Resilienzvorbild habe, wo ich mir anschauen kann, wie geht jemand mit Problemen um, wie präsentiert sich jemand. Das heißt, da denke ich, ist soziale Unterstützung sehr, sehr wichtig. Und auf der anderen Seite eben zu schauen, dass man in bestimmten Phasen auch wieder Regeneration braucht. Also bei Studierenden sieht man das oder beispielsweise bei High-Performern, die extrem unter Hochdrucksituationen arbeiten, die können meistens sehr gut, wenn sie gesund sind, hohes Wohlbefinden haben, sehr gut frühzeitig Regenerationsphasen einsetzen. Und das ist eben auch total wichtig, um seine Batterien aufzuladen. Das hat mit, ja, sage ich mal, Selbstfürsorge wieder was zu tun. Auch ein weicher Faktor. Habe ich genügend Schlaf? Bewege ich mich ausreichend? Habe ich eine Abwechslung von Tagesinhalten oder sitze ich von morgens bis abends einfach nur am PC und lande dann danach auf der Couch? Also es ist eine Fülle an Faktoren, aber zusammen Zusammengefasst kann man sagen, einmal geht es um die Einstellungsebene, bin ich flexibel im Denken und Handeln und kann meine Perspektive wechseln, kann ich mich gut selbst regulieren, dazu gehört die Selbstfürsorge, eine Art Selbstmitgefühl, das man entwickelt und auf der anderen Seite soziale Unterstützung, nutze ich mein soziales Netzwerk. Das sind so drei große Komponenten, die Resilienzmechanismen darstellen. Und die auch in Studien aufgezeigt haben, dass Menschen eben, die über solche Mechanismen verfügen, sich bei Stressoren ärgern. Die zeigen ganz normale Symptome, sind auch mal eine Zeit lang down, aber sie schaffen es sehr schnell, sich wieder aufzubauen und in die Aktivität zu gehen, weil genau diese Mechanismen bei ihnen wirken oder sie aktivieren diese Mechanismen.
Das hört sich bei dir immer alles so geschmeidig und charmant an. Und ja, wenn wir jetzt mal weg von dem Arbeitsalltag gehen, ich muss ehrlicherweise gestehen, dass in meinem Umfeld, egal ob es Business-Umfeld ist, egal ob es Privatumfeld ist oder das größere Netzwerk, wenn du so willst, dass ich tatsächlich immer eine höhere Burnout-Rate, die auch wirklich vom Arzt bestätigt und ja, nicht zertifiziert, aber in der AU notiert ist, wahrnehme. Also weg vom Alltag hin zu wirklich Krisensituationen. Wenn du schon Burnout nicht gefährdet bist, sondern schon quasi das attestiert bekommst, ist es ja schon, ich sag mal, eine andere Phase, in der du dich befindest. Wie geht man wirklich in diesem Moment damit um? Da geht es ja nicht um Vorbeugen, sondern da bist du ja schon im maximalen Stress, wenn du so willst. Ist es dann wirklich dieses, was du sagst, Selbstfürsorge, Pausen einplanen, nach draußen gehen, viel schlafen? Sind das wirklich diese, stumpf gesagt, diese einfachen Dinge? Oder gibt es da ganz konkrete Konditionierungsmaßnahmen, Meditationstraining? Also gibt es da so ganz bestimmte Hebel und Trainings oder Workshops, die man machen müsste, um aus dieser Krise rauszukommen? Oder sagst du, nee, da sollte man sich immer, also wirklich vom Arzt, vom Psychologen immer Unterstützung suchen, Fachunterstützung?
Ja, genau. Also vielleicht noch mal der Aspekt, diese weichen Faktoren, die ich gerade genannt habe, die sind ja keine neuen Faktoren, wie du gesagt hast. Ne? Die kennt man ja, ist das ja jetzt nicht irgendwie eine neue Erfindung, aber warum Menschen in diese Schieflage geraten, einen Burnout entwickeln und dann stressinduzierte Erkrankungen haben, wie Depression, Angststörungen, Suchterkrankungen, Anpassungsstörungen, das liegt in der Ursache, dass quasi nicht frühzeitig eine Auslenkung stattfindet. Die kann ein Mensch zum Teil selbst machen, indem er rechtzeitig Ressourcen aufbaut. Wenn er aber dann schon in der Phase ist, wo der Leidensdruck so hoch ist, dass er ein Burnout-Syndrom hat, dann kann es sozusagen das Risiko so groß werden, dass er in eine stressinduzierte Erkrankung verfällt. Und dann ist es wichtig, dass dieser Mensch sich Unterstützung holt, und zwar fachliche Unterstützung, um erstmal einzuordnen, ist das jetzt noch eine subklinische Symptomatik, also brauchen wir überhaupt keine Behandlung, oder sprechen wir hier schon von klinischen Symptomen, die behandlungsbedürftig sind, die vielleicht sogar medikamentös behandlungsbedürftig sind. Also da muss eine saubere Diagnostik stattfinden. Und es gibt dann natürlich je nach Krankheitsbild bestimmte Vorgehensweisen. Aber was sehr, sehr zentral ist, ist, dass man erstmal sich fachlich beraten lässt und schaut, wie sind die Symptome, was für eine Erkrankung könnte vorliegen. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Vorgehensweisen, wie man dann mit einem Menschen, der eine klinische oder eine psychiatrische Erkrankung hat, umgeht. Das heißt, da gibt es eine Fülle von unterschiedlichen Methoden und Ansätzen. Aber bevor das passiert, haben wir eben, also der Mensch an sich, sehr viele Möglichkeiten, das auszulenken. Und deshalb ist es besonders wichtig, und da komme ich auf deinen Punkt zurück, ganz häufig hören sich diese Resilienzmechanismen so trivial an. Ne? Holen Sie sich soziale Unterstützung, versuchen Sie gut zu schlafen, bewegen Sie sich, ändern Sie mal Ihre Perspektive. Aber es mangelt an der Performance, an der Umsetzung dieser Strategien. Und das ist das gesellschaftliche Problem. Das heißt, es gibt eine Fülle von Ansätzen, aber die Menschen kommen gar nicht mehr dazu, diese Ansätze regelmäßig umzusetzen. Und deshalb sind eben psychische Erkrankungen gehören zu den Volkskrankheiten und sie nehmen stetig zu. Das heißt, was wir brauchen innerhalb der Gesellschaft, sind neue Programme, meiner Meinung nach, die viel gezielter, viel schneller Menschen vor allem auch präventiv zeigen, wie man diese Strategien in den Alltag implementiert, wie man ihn umsetzt. Und da kommt der Arbeitgeber natürlich auch ins Spiel, ne? Also Arbeitgeber haben ja auch eine Fürsorgepflicht für ihre Mitarbeiter. Das kann mit einem Resilienzseminar nicht sozusagen bewerkstelligt werden. Man muss quasi dieses Thema psychische Gesundheit, Resilienz, betriebliches Gesundheitsmanagement versuchen zu leben in seinem Institut. Nicht nur deshalb, weil die Leistungsfähigkeit dann beibehalten wird von Menschen, die tätig für einen sind, also für die Arbeitnehmer, sondern weil es ja auch langfristig quasi der Wirtschaftlichkeit des Instituts oder des Unternehmens dient und weil man ja selbst als Führungsperson beispielsweise auch in einem komplexen Unternehmen gesund bleiben will. Das heißt, auf der einen Seite haben wir durch unser Verhalten eine sehr gute Chance, langfristig gesund durchs Leben zu kommen. Auf der anderen Seite gibt es diese strukturellen Faktoren, die wir als Einzelperson, als Individuum gar nicht schnell verändern können. Und da, deshalb ist Resilienz auch immer eine mehrdimensionale Geschichte.
Und wenn du sagst, wir kommen quasi gar nicht mehr dazu, diese Maßnahmen umzusetzen, ist es ein Thema von Selbstkontrolle oder sagst du, nee, das sind Bildungs- und Schulungsthemen?
Ja, also absolut Bildungs- und Schulungsthemen. Diese Fächer sind immer noch nicht ausreichend integriert in den Bildungsinstitutionen. Meiner Meinung nach müssten schon im Kindergärten solche Kompetenzen sozusagen kultiviert werden, damit Kinder mit Frustration, mit Streit innerhalb der Freundschaften, die sich in den Bildungsinstitutionen auch entwickeln, umgehen können. Wie kann man mit Langeweile umgehen? Wie kann man mit schlechten Noten umgehen? Ich glaube, da ist es wirklich wichtig, dass dort Kompetenzen entwickelt werden und es auch Unterrichtsfächer dazu gibt, ne? Und nicht, dass das immer so Einzelprogramme sind. Das gibt es ja in Schulen. Ich glaube aber auch, dass es eine Frage der Medien und der Politik aktuell
Wollte ich
ist.
gerade sagen.
Genau. Die mit den Ängsten von Menschen ganz aktiv spielen, die Themen auf dem Rücken von vulnerablen Gruppen auch ausschlachten. Und das ist ja eine Dimension, die, da kann man viel in der Schule machen, in Bildungsinstitutionen. Aber teilweise, wenn Menschen schon eine Verletzlichkeit in sich tragen, also eine Prädisposition haben oder wie du schon sagst, an einer Schwelle stehen, ein Burnout haben und dann solche gesellschaftlichen Umstände dazukommen, also Medien, die ständig von ja auch bedrohlichen Szenarien in der Welt berichten und da auch Komplexität in Form von Populismus sehr extrem vereinfachen, dann ist da diese Dimension da, die natürlich schwierig ist, die man nicht einfach so, ja, als Individuum kann man nicht einfach so das regulieren. Da glaube ich, hat das auch einfach was mit einem Gesellschaftsauftrag zu tun, der dann was mit kollektiver Resilienz zu tun hat. Und da kommt Politik ins Spiel. Aber wir wissen ja, wie das politische und mediale Spiel ist. Man kann das nicht eindämmen in der Form. Ich hoffe nur, dass es sozusagen in den Bildungseinrichtungen die Kompetenzen, um solche Sachverhalte wie mediale Darstellungen, politische Entwicklungen zu verstehen, in der Hinsicht mehr gemacht wird, damit ja, Menschen nicht so überwältigt werden davon.
Also wenn ich dich jetzt fragen würde, wessen Verantwortlichkeit das Thema ist, resilienzfördernde Atmosphären und Maßnahmen zu schaffen, dann ist es nicht nur, sind es nicht nur die Individuen selbst, also wir selbst, sondern es ist die Politik, die Regierung, sind die Arbeitgeber, das C-Level, das Gesundheitsmanagement und es ist quasi ein Zusammenspiel von allen Stakeholdern, damit quasi alle am selben Strang ziehen, wenn du so willst.
Ja, absolut. Also Resilienz entsteht ja nicht im luftleeren Raum, sondern es wird sehr stark durch das Umfeld auch geformt. Und wir haben unsere Möglichkeiten, mit Krisen umzugehen, aber die werden auch sehr stark, die sind eben deterministisch eben von diesen Faktoren, die du gerade nochmal aufgezählt hast, werden die reguliert. Und deshalb ja, besteht auch so eine Gefahr in diesem Konzept der Resilienz, dass es einfach nur einseitig ausgenutzt wird, um Menschen ja, in so einen Optimierungswahn zu schicken und zu sagen, wenn du dich weiterentwickelst in deiner Resilienz, dann kannst du mit allem umgehen. Und da wird es ja dann instrumentalisiert und kann auch natürlich im Arbeitskontext instrumentalisiert werden. Und das würde aber quasi gar nicht das Konzept an sich darstellen, sondern das wäre dann eigentlich eine, ja, Ausschlachtung dieses Konzeptes. Und da muss man absolut vorsichtig sein, dass das nicht so als neoliberales Konzept vermarktet wird.
Ja, Ja, ich glaube, das, was du sagst mit mit der ganzen Media-Flut, wenn du so willst, das ist natürlich ein großer Faktor, weil wenn man aktuell die Berichterstattung liest, sind es immer, die Wirtschaft ist gerade nicht im gesunden Zustand. Es gibt immer mehr Produktionswerksschließungen von Unternehmen, gesamthafte Betriebsschließungen. Und das führt natürlich schon, dass einige Menschen Existenzängste haben, weil wenn ein Werk schließt und Lager- und Produktionsmitarbeiter entlassen werden, dann kommen dann schon die Existenzängste. Bei Langzeitkranken hast du ja natürlich die, ich sag mal, die Möglichkeit, wenn du ein Gesundheitsmanagement in einem Unternehmen hast, dass du dann Betriebseingliederungsmaßnahmen einleiten kannst oder erstmal in ein Gespräch mit dem Mitarbeiter gehen kann. Aber bei so wirklich Existenzängsten bist du ja schon. Also wir hatten einmal das Thema Resilienz im Alltag, dann einmal an dem Punkt, wo es schon nicht mehr weitergeht oder wo der Punkt schon überschritten ist. Und jetzt einmal in wirklichen ja, Krisensituationen, wenn du so willst. Und ich weiß, vielleicht, wahrscheinlich ist das Thema schon für dich schon langweilig, wenn viele die gleichen Fragen stellen, aber ich hätte am liebsten gerne so einen Leitfaden für diese ganzen Szenarien, welche Punkte zu gehen sind, um wirklich stark aus dieser Situation rauszukommen. Du selbst hast ja schon ein Buch geschrieben. Ich bin zwar nicht komplett durch, aber so wie ich das verstehe aus den ersten 80, 100 Seiten, ist es ein Mindset-Thema und es ist eine Selbstkonditionierung, dass du wirklich mit Positivität an die Situation gehst, egal wie schlimm es ist, dass du immer von dir, also wie du sagst, du musst selbst deine Kompetenzen einsetzen, um wirklich Lösungen zu definieren. Und wenn du dann an dem Punkt entsprechend nicht weiterkommst, die entsprechend mit deinem Umfeld zu diskutieren. Aber am liebsten hätte ich gerne einen Leitfaden, so, das ist dein 10-Schritte-Prozess. Suizidgefahr, bitte 10 Folgen durchgehen. Also jetzt ganz extrem. Es klingt stumpf, aber vielleicht ist das das Schulungsthema, was du meinst.
Ja, also man kann, es gibt ja tatsächlich diese Faktoren, die identifiziert wurden. Da kann man sich ja schon mal daran orientieren, ne? Das ist, wenn ich das nochmal aufzählen darf, soziale Unterstützung, die Ausbildung von Selbstwirksamkeit, das Erleben positiver Emotionen. Das heißt, mich aktiv in schwierigen Situationen positive Emotionen zu bringen und das zu trainieren wie ein Muskel. Beispiel, ich bin total betrübt, weil ich Stress mit meinem Arbeitskollegen hatte. Es ist Wochenende und anstatt das ganze Wochenende auf der Couch zu liegen, zu grübeln, mein Verhalten irgendwie negativ zu regulieren, entscheide ich mich, mich mit Freunden zu treffen, einen Spaziergang zu machen, Wellness zu machen, Freunde zu mir einzuladen, mit ihnen zu kochen, in den Wald zu gehen, mir Ruhe zu holen. Also es gibt ja eine ganze Fülle an Tätigkeiten, die individuell Menschen gefallen. Aber es ist ja ein aktiver Prozess. Ich hole mich aus dieser Situation raus und ich versuche, meine Stimmung positiv zu verändern. Und in der Forschung haben wir gesehen, dass Menschen, die diese Kompetenz wie ein Muskel trainieren, immer wieder in schwierigen Situationen sich in positive Stimmung zu bringen, einfach die Möglichkeit haben, erstmal für ein paar Stunden nicht mit dem Stress im Vollkontakt zu sein und dadurch eben ihre Ressourcen aufladen und auf der anderen Seite eben auch Selbstregulation lernen. Ne? Man lernt dann sehr gut, trotz Stressoren kann ich mich trotzdem in bestimmten Phasen und Zeitslots mein Leben in eine positive Richtung gestalten. Und dann gibt es Faktoren wie kognitive Flexibilität, also das ist nichts anderes, als dass ich meine Perspektive wechsle. Das kann man auch gut trainieren. Da braucht man gar nicht den Stressor, um das umzusetzen. Wenn Sie morgens aufstehen beispielsweise, kann man mit der ja nicht dominanten Hand seine Zähne putzen. Man kann einen anderen Arbeitsweg einschreiten. Man kann mal versuchen, etwas zu kochen, was man noch nie gekocht hat, aus einer Kultur, die man nicht kennt. Also alles, was quasi mich fordert, etwas anderes zu machen, führt dazu, dass ich meine Flexibilität im Denken und Handeln gut anpassen kann. Und dann geht es um so Aspekte wie Selbstregulation, also Selbstwertgefühl, eine Selbstfürsorge an den Tag legen und sich Regeneration holen. Und diese identifizierten Faktoren, die kann man eigentlich schon als Orientierungspunkte anwenden. Man kann aber nicht sagen, wenn Sie jetzt einen Autounfall haben, dann wenden Sie diese
Ja,
Resilienzstrategie.
klar.
Es ist kontextabhängig und es ist das, wie es einem hilft. Aber ich würde jedem empfehlen, der sich ein bisschen Zeit nur am Tag nimmt, das ist nämlich so, wie du es gesagt hast, man muss bewusst das angehen. dass man jetzt irgendwie denkt, ja, wenn ich einen Stress habe, dann entwickelt sich schon meine Resilienz weiter. Das wird nicht funktionieren. Man muss ein Bewusstsein, also sowas wie eine Metakognition entwickeln und sich aus der Beobachterrolle mal anschauen. Wie gehe ich mit Stress um? Wie lange brauche ich, bis ich mich von einem Stressor erhole? Was wende ich denn eigentlich an? Und dann kommt man auf, ja, Möglichkeiten, seine Stresskompetenz zu optimieren. Und das kann ein sehr interessanter Prozess sein, weil man lernt sich ja selbst kennen und man merkt, wie formbar das sein kann. Von daher ist es nicht langweilig, würde ich sagen, wenn man interessiert ist, macht das auch Spaß, sich selbst kennenzulernen.
Wie heißt das Zitat immer so schön, du bist deines eigenes Glückes Schmiedes oder irgendwie sowas.
Ja,
Genau.
teilweise ist das ja
Es liegt,
tatsächlich
ja,
so.
alles liegt in deiner Hand, wenn du so
Ja.
willst, ne? Zumindest kognitiv und im Verstand auf jeden Fall. Donja, angenommen, du bist ja auch politisch sehr engagiert, habe ich gelesen. Angenommen, du wärst Bundeskanzlerin oder von mir aus CEO von einem sehr, sehr großen Konzern. Was wäre wirklich die allererste Maßnahme, Programm, Projekt, was du mit sofortiger Wirkung umsetzen würdest?
Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, aber ich versuche sie mal aus meiner Warte zu beantworten. Ich komme ja aus dem Gesundheitsbereich und aus der Psychologie. Und wenn ich mir jetzt diese ganzen ja, Vorfälle, Messerattacke etc. jetzt angeschaut habe, wie die kategorisiert worden sind in letzter Zeit und was die innerhalb der Gesellschaft ausgerichtet haben, also welche Emotionen aufgekommen sind, wie sie gesellschaftliche Bevölkerungsgruppen gespalten haben, dann würde ich als erstes eine strenge Regeln einsetzen, dass quasi politische Kommunikation sich an Regeln halten muss und die dürfen nicht Gruppen irgendwie besonders negativ darstellen oder hitzige, emotionalisierte Debatten führen. Also ich glaube, Kommunikation nach außen ist zentral, weil das bestimmt ja, wie die Bevölkerung Informationen aufnimmt, ne? Ich würde aber nicht sagen, dass man nicht emotional kommunizieren darf als Politiker. Also man muss schon Bericht erstatten und sachlich sein. Aber jetzt, wenn wir ein bisschen zurückgehen in die Pandemie, hatte ich das Gefühl, dass beispielsweise die politische Kommunikation manchmal mehr emotional hätte sein müssen hier, um die Menschen ein bisschen zu hoffnungsvoller zu stimmen, ein bisschen ja so ein kollektives Gefühl auch durch politische Kommunikation zu erzeugen. Das hat die Bevölkerung in der Selbstorganisation entwickelt, dieses kollektive Denken und Gefühl. Aber sowas müsste meiner Meinung nach dann auch in bestimmten Krisensituationen die politische Aufgabe sein. Also Themenfeld Kommunikation ist mir jetzt spontan eingefallen und das, glaube ich, ist so zentral, wie sich das dann auch auf die Bevölkerung auswirkt und vor allem, wie Menschen dann Gesetzesgebungen dann auch mittragen, ne? Also wir haben ja in der Pandemie gesehen, wie schnell Menschen Verhaltensregeln umstellen können für Menschen, die Risikogruppen sind, sich zurückstellen, aufpassen, sozusagen Engagement leisten und das hat sich so schnell verändert und ich glaube, dass generell Bevölkerung und auch die Politik davon profitieren, wenn die richtige Kommunikation angewandt wird.
Ja, spannend. Ja, Kommunikation, Mediakanäle sind natürlich total dominant aktuell und mit der Komponente soziale Netzwerke hast du ja nochmal einen ganz anderen Kanal, wenn du so willst. Und ja, und mit KI kannst du gar nicht mehr unterscheiden, was ist jetzt wirklich davon Wirklichkeit und was ist davon vielleicht eine Art Nachahmung oder gar Fake News. Das muss man dann schauen. Aber das ist spannend. Donja, ich weiß nicht, wie ich die Kurve kriegen soll, aber weg von den ganzen Themen. Schlechter Übergang, aber es gibt aktuell viele Pilotprojekte in den Unternehmen, die diese 4-Tage-Arbeitswoche testen. Wie bewertest du dieses Projekt und deren Umsetzung und was hat das vielleicht auch für Vorteile?
Also ich glaube, wenn man tatsächlich eine 4-Tage-Woche hat, die dann tatsächlich auch die Stundenzahl einer 4-Tage-Woche widerspiegelt, dann ist es auf jeden Fall positiv, wenn Menschen sich das leisten können. Das kann auch nicht jeder machen. Wenn eine 4-Tage-Woche aber dann so aussieht, dass man von morgens bis abends arbeitet, um quasi ein Arbeitspensum zu erfüllen, was man eigentlich auf eine 5-Tage-Woche plus klassischerweise Überstunden, die in jedem Bereich dazu kommen, umsetzen muss, dann wird man ja sehr erschöpft sein nach diesen 4 Tagen und muss sich dann vielleicht am 5. Tag, wo man eigentlich frei haben möchte, erholen. Also ich glaube, es kommt immer darauf an, wie diese 4-Tage-Woche dann aussieht. Ich glaube aber, dass insgesamt das Wochenende zu kurz ist zur Erholung, ne? Insbesondere wenn man Familie hat, Verpflichtungen hat, Angehörige hat, um die man sich kümmern muss und vielleicht dann irgendwie noch engagiert ist in Vereinen oder ehrenamtlich, dann ist tatsächlich das Wochenende sehr kurz. Nur ich glaube, es ist eine Frage der Sozioökonomie, ob man sich das leisten kann oder nicht. Wenn das langfristig, es gibt ja skandinavische Länder, bei denen ist das ja grundsätzlich eingeführt, dann glaube ich, wird es ja eine strukturelle Veränderung geben. Dann wäre das ja nicht eine Frage von Sozioökonomie oder der Möglichmachung, sondern eine strukturelle Veränderung. Und das würde ich auf jeden Fall in vielen Feldern, also in vielen Bereichen, die extrem hohe Belastungen tragen, also zum Beispiel im Gesundheitsbereich oder auch in Bereichen, wo Menschen einfach viel leisten, glaube ich, würde sich das auf jeden Fall empfehlen. Aber wie gesagt, da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Ich könnte jetzt nicht eine zentrale Empfehlung abgeben.
Ja, dann haben wir auch noch die Komponente von Personalmangel in
Ja,
einigen
ja.
Branchen, ne? Könnte
Ja.
vielleicht auch gar nicht so schlecht sein. Aber ich wollte nur einmal kurz, wenn ich schon, ne, Psychologin hier im Podcast habe oder wir zusammen, dann ist es immer gut, diese Fragen zu stellen. Ich konnte in einigen Artikeln lesen, dass dein damaliger Ethiklehrer dich für die Psychologie begeistern konnte und du dann quasi deinen Karriereweg eingeschlagen hast. In deiner Dissertation hast du dich aber damit befasst, wie Menschen mit Migrationsgeschichte Emotionen ausdrücken. Kannst du mal so wirklich ganz kurz nur die Top 3 Ergebnisse davon zusammenfassen?
Ja, so kann man eigentlich ganz kurz zusammenfassen. Es gibt so Strategien, wie Menschen sich integrieren und Emotionen ausdrücken. Also entweder emotional wirklich, beispielsweise, ich habe die Emotion Ärger untersucht und im orientalischen Kontext ist es beispielsweise so, dass Ärger gar nicht öffentlich demonstriert wird. Also es gilt eigentlich als Affront, Ärger nach außen hin offen zu kommunizieren, verbal oder gar mit Gestik und Mimik darzustellen. Wenn ich mir jetzt die individualistischen Gesellschaften anschaue, ist es eine Errungenschaft, Ärger sachlich und adäquat zu formulieren. Das heißt, Ärger, Kritik, Mangelerscheinungen klar zu benennen, ist hier etwas, was beispielsweise positiv erachtet wird und von vielen Menschen auch als konstruktiv wahrgenommen wird. Und es ist sehr interessant zu schauen, wie sich das dann, welche Dynamik innerhalb einer Gesellschaft sich dann entwickelt. Beispielsweise, wenn man den Iran dann anschaut, also wie gesagt, das ist sehr stereotypes Denken, aber man muss hier sozusagen auch manchmal Durchschnittswerte bilden, wie Menschen sich verhalten in Forschungsarbeiten. Und es ist sehr interessant, der Umgang mit älteren Menschen ist ein ganz anderer in orientalischen Ländern. Die Art, wie man kommuniziert, also es drückt sich sozusagen in der Sprache auch aus, die viel weniger individualistisch, viel weniger ich-bezogen ist, sondern es ist alles sehr, sehr geht im Gruppengefüge auf. Und es ist aber eigentlich nur sozusagen so, wie wenn man, wie kann man das am besten ausdrücken? Es ist wie, es sind bestimmte Spielregeln, die Menschen kennen und verinnerlicht haben. Und das Interessante, was ich mir in meiner Arbeit angeschaut habe, war ja, wenn sich die Spielregeln ändern, wenn jemand in eine andere Kultur geht, verinnerlicht der Mensch dann neue Spielregeln und kann sie auch so, wie jetzt jemand in Deutschland, der hier aufgewachsen ist, darbieten oder ist das eher so eine oberflächliche Form, sich anzupassen, also Assimilation. Und da habe ich festgestellt, beziehungsweise die Daten haben das gezeigt, dass Menschen, die eine Integrationsstrategie verfolgen, das heißt, die sowohl eine Beziehung zur Aufnahmekultur und zur Herkunftskultur haben, sich sehr gut in beiden Kulturen integrieren können und auch die unterschiedlichen emotionalen Ausdrucksformen beherrschen und dann auch verinnerlichen. Das heißt, die fühlen das auch. Wenn jemand aber eher eine Assimilationsstrategie verfolgt, also sich stark mit der neuen Kultur verinnerlicht, dann ja, nimmt er Abstand von seiner Herkunftskultur. Dann ist er vielleicht sozial sehr gut integriert, aber es fehlt ein Teil von seiner Herkunftskultur und das kann manchmal auch zu psychischen Problemen führen, also zu Identitätsproblemen. Und dann gab es noch beispielsweise die Separationsstrategie, die sich auch auf den emotionalen Ausdruck niedergeschlagen hat. Das heißt, wenn man ganz viele Kontakte eigentlich nur zu Menschen aus der Herkunftskultur hat und ja so in so einer Parallelgesellschaft ist, dann fühlt man sich psychisch vielleicht gut, weil die Identität, die Herkunftsidentität wird gepflegt, aber dieser ganze soziokulturelle Aspekt in den Beruf sich integrieren oder in andere gesellschaftliche Bereiche fällt weg und dann können daraus sich wieder psychische Probleme entwickeln. Also zusammengefasst, Akkulturationsstrategien haben große Zusammenhänge mit der Art und Weise, wie ich auch emotional meine Gefühle ausdrücke und auch dann umsetze. Ich konnte das jetzt leider nicht in drei Sätzen
beschreiben,
weil es sehr komplex ist.
Also als Person mit Migrationshintergrund kriegst du ja öfter mal die Frage gestellt, ne? Ja, fühlst du dich jetzt deutsch oder so? Ich finde, man kann ja auch beide Identitäten leben und die besten Werte und die besten Kompetenzen aus beiden ziehen und dann eine Hybridversion gestalten. Ich glaube, man muss sich ja nicht zwingend irgendwie für das eine und das andere entscheiden. Man hat ein Herz und in beiden Hälften gehört irgendwie beides dazu. Aber wenn du von Spielregeln sprichst, die Spielregeln, von denen du eben gesprochen hast, das kann ja auch die normale, wenn du so willst, Etikette in der Kultur sein oder einfach wie man sozialisiert wurde, einfach die Erziehung, die man so mitbekommen hat von Kind auf an. Ich glaube, das ist ein sehr weites Feld. Du hast es komplett recht, um das so kurz zusammenzufassen. Mhm. Aber es ist sehr spannend, was du machst. Und das Thema Migration, Kulturen, Akkulturation, das hat dich ja in deinem kompletten Karrierepfad wie ein roter Faden einfach begleitet. Und du bist ja jetzt auch Leiterin der transkulturellen Ambulanz einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin in Mainz. Vielleicht kannst du das zum Abschluss noch, weil ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken. Ich hatte ja was versprochen. Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen in deinen Verantwortungsbereich dort in der Klinik mitnehmen? Über welche Anwendungsfälle sprechen wir? Ist das wirklich etwas, wo du sagst, okay, das können Trauma- und Depressionstherapien sein? Oder sagst du, das sind sogar Themen, wie wir jetzt gerade hatten, so interkulturelle Konflikte? Oder ist es was ganz anderes, worüber ich gar nicht noch nachgedacht habe?
Genau, also wir behandeln dort vorwiegend Geflüchtete, die gar nicht so lange hier in Deutschland sind und auch mit den ganzen postmigratorischen Stressoren zu kämpfen haben, also Asylbegehren, Integrationsmöglichkeiten, Spracherwerbung und ja, also wirklich psychosoziale Probleme. Das heißt, die erste Frage wäre oder die erste Antwort ist tatsächlich, findet auch in dieser therapeutischen Beratung auch Integrationsarbeit statt. Viele Menschen sind ja traumatisiert, die extrem ja, anstrengende Fluchtrouten hinter sich gebracht haben. Und die kommen dann hier an. Und wenn sie die Möglichkeit haben, unsere Klinik dann aufzusuchen, muss man erstmal versuchen, sozusagen so einen sicheren Ort und eine Stabilisierung ihrer psychosozialen Verhältnisse zu ermöglichen, bis man dann beispielsweise die Patienten in ein Traumazentrum weitervermittelt, wo sie dann eine Traumatherapie machen können. Das heißt, eine spezifische Traumatherapie bieten wir nur für eine ganz kleine Anzahl von Patienten an. Die meisten Patienten müssen wir in verschiedene andere Zentren weitervermitteln, um dort dann tatsächlich eine Traumabehandlung zu machen. Wir haben aber auch Patienten mit Depressionen, mit Angststörungen, Suchterkrankungen, mit Anpassungsstörungen, die wir vor Ort behandeln. Und was sehr zentral ist für die Menschen, ist, dass sie sich erstmal in ihrer Muttersprache ausdrücken können, weil das ihnen erstmal Sicherheit gibt. Es ist sehr, sehr schwierig für viele Geflüchtete, vor allem in der Gesellschaft schon ohnehin, mit mangelnden Sprachkenntnissen zurechtzukommen. Und in der Therapie bei uns erfahren sie natürlich schon ja, eine sehr positive Verstärkung, weil wir kennen die kulturellen Hintergründe, wir kennen die Belastungsfaktoren hier. Und wir haben natürlich auch fachliches Wissen, was ihre Erkrankungen betrifft. Und allein diese Informationen, also das Wissen darum, führt schon zu einer ersten Stabilisierung dieser Patienten. Das heißt, es ist keine klassische Form der Therapie, dass ein Mensch kommt, seine Symptome nennt und dann kriegt er die Diagnose und man macht dann die Therapie so, wie man es kennt und aus den Lehrbüchern. Es entsteht schon so ein transkultureller Raum, muss man sagen. Das heißt, in diesem Raum muss man selbst, ich komme aus dem Iran, aber ich bin ja hier sozialisiert worden. Und wenn ich mit Menschen aus dem Iran oder mit farsi-sprachigen Patienten arbeite, muss ich manchmal auch meine kulturelle Brille absetzen, die Interpretationsfolie, wie ich Dinge sehe und aus der Perspektive meines Patienten die Situation beurteilen. Das heißt, trotz meines Kulturwissens, trotz interkultureller Sensibilität ist es immer wieder ja, ein neues Herausfinden. Und man muss die Balance zwischen Kulturalisierung und auf der anderen Seite das Individuum sehen. Und das ist ein sehr interessanter Balanceakt, den man dort macht, weil nicht, so wie du es auch vorhin gesagt hast, nicht nur die Kultur bestimmt ja das Verhalten oder die Krankheitserscheinungen, sondern auch die individuelle Lebensgeschichte. Und da spielen ja Erziehung, Biografie, Lernprozesse, all das auch eine Rolle. Das heißt, man muss wirklich so einen Spagat machen, um dem Patienten auch gerecht zu werden, dass man ihn einmal als Individuum sieht. Aber natürlich der kulturelle Kontext sehr wichtig ist, gerade bei Menschen, die noch nicht so lange hier sind, weil es ja auch unterschiedliche Krankheitskonzepte gibt. Also eine Depression sieht im Orient eher, zeigt sich eher so, dass Menschen viele somatische Beschwerden haben. Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Magenschmerzen, ne? Hier zeigt sich eher eine Isolationstendenz, Selbstzweifel, ja, extremes Grübeln. Das heißt, Symptome schlagen sich auch manchmal sehr kulturspezifisch nieder. Aber es ist ein sehr interessantes Feld, weil wenn man länger dann mit den Patienten arbeitet, eignen die sich ja auch natürlich Dinge an, die in der neuen Kultur vorhanden sind. Und dann entsteht dieser transkulturelle Raum, dass dann quasi so eine neue Ebene entsteht, wo sowohl die Kulturmerkmale, die wichtig für die Therapie sind, des Patienten eine Rolle spielen, Werte, Normen, Etikette, wie du gesagt hast, aber auch die neuen hinzukommen. Und dann funktioniert Therapie sehr gut und das führt auch auf beiden Seiten immer zu einem Lernprozess.
Das heißt, du bist zwar Psychologin in dem Fall, agierst aber tendenziell doch eher wie so eine Art Mentorin für deine Patienten. Du fühlst dich in die Gedanken, in die Person ein, gibst den Raum, um zu sagen, okay, was sie fühlen, kannst aber auch mitsprechen, weil du das dich selbst vielleicht auch teilweise identifizieren kannst bei einigen Sachverhalten. Das ist mehr ein Raum für Austausch in einer sicheren Umgebung, wo der Patient seine Bedenken, seine Emotionen einfach offen darlegen kann und dann gemeinsam man damit arbeiten kann.
Genau, ich glaube, diese Vorleistung oder Vorarbeit muss man bei Menschen, die ganz kurz erst hier sind, erstmal im Sinne des Beziehungsaufbaus machen. Und dann kann man auch tatsächlich natürlich an den Symptomen arbeiten und muss man auch. Medikamentöse Behandlung spielt ja auch bei bestimmten Erkrankungsbildern eine Rolle. Aber diesen Raum zu schaffen, der ist auf jeden Fall sehr wichtig. Aber ich würde sagen, man muss nicht unbedingt einen kulturellen Hintergrund haben, sondern man kann diese interkulturelle Sensibilität auch so entwickeln, indem man sich Wissen aneignet, die kulturelle Brille abzieht und Erfahrungen macht mit Menschen unterschiedlicher Kulturen.
Ja, vielen, vielen Dank, Donja. Es ist super spannend, was du erzählst. Ich glaube, da kann man wahrscheinlich 50 Folgen nur damit mit euren Verantwortlichkeitsbereich füllen. Aber zum Abschluss eine wichtige Frage. Wenn ein Podcast-Hörer oder eine Hörerin irgendwie gerne ein 1:1-Coaching von dir hätte oder gerne mal die Klinik aufsuchen würde, wie kann ich dich da persönlich vielleicht am ehesten erreichen?
Also man kann meinen Namen im Netz eingeben, da kann man die TKA, Transkulturelle Ambulanz der Unimedizin eingeben. Dort findet man meine Kontaktdaten oder auch eben meine Kontaktdaten für den ganzen Bereich Coaching, Vorträge, also dieser ganze Komplex psychische Gesundheit findet man beides im Netz, kann ich aber auch gerne dir nochmal zur Verfügung stellen.
Das packen wir alles in die Shownotes. Und dann sagen wir vielen, vielen Dank, Donja, für die spannenden Einblicke. Und wir gehen aus dieser Episode mit extrem viel Positivität raus und arbeiten an uns selber, an unserer Selbstwirksamkeit, an unserer Kommunikation, an unsere Auszeiten. Und alles beginnt quasi mit dir selbst.
Vielen Dank. Für mich war das auch ein sehr interessantes Gespräch. Dankeschön.
Danke, Donja.